Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das heißt mit Menschen und Horizonte am Mikrofon Mike Lamar. Ich bin Vica, ich bin ein Jugo. So hat sich unser heutiger Gast, der Karin Frey, das erste Mal vorgestellt. Kein Wunder, hat sie im ersten Moment gestutzt. Wenn der Vica Mitrovic aber ausholt und erklärt, wer er ist und was er macht, dann ergibt das durchaus Sinn. Der gebürtige Serb lebt seit über 20 Jahren in der Schweiz und hat ein kleines Unternehmen, wo er Übersetzungen macht und eine Art Lebensberatung anbietet, vor allem für Leute aus dem Balkan. Sein tägliches Brot verdient er also damit, dass er zwischen der Schweizer Bevölkerung und seinen Landsleuten vermittelt oder, wie er selber sagt, Brücken baut. Ein Gratwanderer zwischen den Kulturen, in dieser Stunde Menschen und Horizonte.
Thank you.
Menschen und Horizonte da auf dem Eis. Der Vica Mitrovic ist vorher schon da gsi. Der 48-jährige Serb ist vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz gekommen. Davor hat er zu Belgrad Politikwissenschaften studiert und ist aus ökonomischen Gründen ausgewandert. Das alles hat er der Karin Frey erzählt, nachdem er ihr gesagt hat, sie solle doch nur reinkommen in sein kleines Büro am St. Galler Rosenberg. Dort fährt er sonst seine Kunden und die stammen in erster Linie aus dem Balkan.
Vica Mitrovic, wir stehen in Ihrem Büro. Und das Erste, was man sieht, wenn man reinkommt, ist eine grosse Schweizer Fahne.
Noch dazu eine Fahne aus exegoslawischem Raum. Ich habe die beide zusammengetan. Ich bin als Mensch ein Brückenbauer und versuche einfach die beiden Kulturen irgendwie näher zusammenzubringen.
Grosse Stapel von Papier und Ordner hat es da auch und an der Wand. Nicht nur Fahnen, sondern auch Bilder. Eins zum Beispiel.
Das ist meine Ikone. Meine Ikone ist da, ist gegenüber meinem Stuhl. Und hier sitzen die Menschen, die zu mir kommen. Ist ein bisschen mystisch, ist für mich wichtig. In der orthodoxen Welt, die Ikonenverehrung hat eine Bedeutung. Ich glaube irgendwie fast esoterisch, wenn die Menschen zu mir kommen. Ich habe eine Beratungsstelle und hinter dieser Ikone sitzen oder vor dieser Ikone sitzen, dann relativ schnell sind sie bewusst, was für eine Frage haben sie bestimmt für mich selbst. Wenn die Leute zu mir kommen, die kommen in der Regel mit einer großen Plastiktasche. In dieser Tasche sind sehr viele Papiere, auch alte Papiere, unnötige, die man nicht mehr braucht. Und die kommen mit einer bestimmten Frage und wenn die da sind, dann sind sie nicht mehr sicher, was wollten sie genau fragen. Das sind in der Regel Leute, die nicht so viel Geld haben, die sind in einem Zeitnotverdrängnis, versuchen so schnell wie möglich eine Frage zu stellen und etwas weniger zu bezahlen, damit ich nicht länger als eine Stunde mit dir spreche. Andererseits, die können richtige Fragen nicht stellen.
In was beraten Sie denn Menschen?
Verschiedene Lebenssituationen, in erster Linie Menschen mit Migrationshintergrund, sie haben erhebliche Probleme, irgendwie sie sich zu Hause hier zu finden. Rein technisch, ich rede über Auseinandersetzungen, die aufgrund der familiären Verhältnisse entstehen, Probleme mit Migrationsämtern und verschiedene andere Institutionen, sei es Vormundschaftsbehörde, sozialpsychologische Dienste oder Probleme mit Schulbehörde. Dann sind verschiedene Probleme bezüglich Gerichtsbeikart und Sache, die mit rechtlichen Auseinandersetzungen zu tun haben, insbesondere arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen. Und oft sind ganz einfache Sachen, die aus diesem ganz breiten Bereich soziale Versicherungen kommen.
Und die Ikone hilft ihnen, was? Sich zu öffnen?
Öffnen, beruhigen und irgendwie zu sich selbst kommen, um konkrete Fragen an mich zu stellen. Ich habe in der Zwischenzeit gemerkt, diese Ikone hilft. Vielleicht klingt ein bisschen einfach blöd, aber es ist so.
Dass Vica Mitrovic das Mystische so wichtig ist, hat viel mit seiner Herkunft zu tun. Er ist in einem kleinen Dorf auf dem Land zu Ostserbien aufgewachsen. In einem Ort, wo sich Fuchs und Hase buchstäblich gute Nacht sagen. Ein Ort auch, wo man viel Platz gehabt hat für Ritual und für den Glauben als Magische. Wie der Vica Mitrovic seine Kindheit erlebt hat, hören Sie gerade als nächstes hier im Menschen und Horizonte.
Watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. That's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams. capture me, and my feelings start to show. That's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true.
Der sei es am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Der Vica Mitrovic ist in Jugoslawien aufgewachsen, in dem Vielvölkerstaat also, was es seit dem traurigen Balkankrieg nicht mehr gibt. Damals war Jugoslawien ein sozialistisches Land unter der Diktatur von Tito. Der Vica Mitrovic ist zwar Serb, gehört aber gleichzeitig zum Volk von der Flachen, Flachen mit V geschrieben. Seine Kindheit hat er rund 120 Kilometer von Belgrad entfernt verbracht, in einem Volk, in einem Volk mit vielen Ritualen. Und das wiederum hat auch ihn stark geprägt.
Ich bin auf einem Bauernhof erwachsen. Es war eine schöne Kindheit. Und ich habe dort in diesem Dorf Grundschule besucht, danach in einer kleinen Ortschaft Gymnasium und danach 5 Jahre in Belgrad an der Uni Politische Wissenschaft studiert. Ich bin auf Bauernhof erwachsen und da die Bauern, also Landwirtschaftsleute, auf Werte achten, ich muss auch sagen, viele Rituale, viele fast heidische oder wie man sagt, paganische Rituale, die man in dieser Gegend praktiziert, habe ich mit mir ins Welt mitgenommen.
Können Sie das ein bisschen erklären? Was heisst das, heidnische, paganische Rituale? Wie muss man sich das Leben oder das Jahr in so einem Dorf vorstellen?
Also ich bin serbische Staatsangehörige, in der Zwischenzeit bin ich auch Schweizer, aber dort in Serbien von Abstammung hier bin ich eine vlachische oder walachische Abstammung, also ich rede neben Serbisch noch vlachisch, eine Sprache, so wie Rumänisch oder Rätoromaner in der Schweiz. Aber diese kleine Minderheit, lebt so in diese abgelegten ruralen Gebiete. Die sind einfach von Glaubenbekenntnis orthodox und die bekennen sie sich zu der Orthodoxie, also serbisch-orthodoxe Kirche ist dort die Hauptkirche. Aber gleichzeitig die Menschen, die dort leben, haben sehr viele Rituale, die man irgendwie noch heute in eine interessante Art und Weise ausübt. Da sind die Rituale wie zum Beispiel bei der Hochzeiten, bei der Taufe oder bei der Begräbnisse, die nichts mehr so mit Christentum zu tun haben. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, der sehr jung ist, dann mach mal eine sogenannte schwarze Hochzeit. Genau gleiche Sache, aber mit alle traurigen Elemente und alles ist Pendant zu der normalen Hochzeit. Mit Lieder, mit Musik, mit Songs, mit einfacher Klage, bis einfach Leichnam ins Grab geführt wird.
Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum ist es wie eine Hochzeit? Das klingt jetzt für mich wie einfach eine Beerdigungsfeier mit Ritualen.
Es klingt als Hochzeit, weil die Vlachen glauben an zwei Dinge. An Fatma, an schicksalbestimmte Vorgehen, und alles ist irgendwie einmal von oberer Hand geschrieben und so muss es sein. Und die zweite Ding, man glaubt an das Leben in Jenseits. Und wenn man auf andere Seite geht, wie bei den Pharaonen, man muss mit allen Dingen vorbereitet sein, alle Kleidungsstücke, alle notwendigen Sachen, die für tägliche Leben, von Löffel und alle anderen Dinge, die man braucht zum Essen, bis Häuser selbst. Also man versucht in eine komische Art und Weise, die vorhandene gemachte Sache, sei es Kleider oder Sache zum Essen oder Sache zum Arbeiten oder Häuser selbst, mit Wörtern in Jenseits zu teleportieren, wenn ich einen blöden Begriff benutzen muss, irgendwie eine Transformation in eine andere Dimension, damit man auf andere Seite das hat. Genauso bei dieser schwarzen Hochzeit, wenn eine Junge stirbt, die oder der hatte keine Gelegenheit, sich normal zu heiraten, damit man auf andere Seite weiter gelebt sein wird, man muss diese Hochzeit mit dieser schwarzen Konnotation einfach irgendwie inszenieren. Und diese Inszenierung ist unglaublich wichtig für der Verstorbene oder die Verstorbene in Jenseits, weil man an Weiterführung des Lebens glaubt.
Jetzt sind Sie in einer Kultur aufgewachsen, aber mit fast heidnischen Ritualen, wie Sie selber sagen, das griechisch-orthodoxe aber auch. Und das hat das Leben dort in diesem Dorf prägt.
Ja, ich bin von diesen zwei Sachen geprägt und deswegen hatte ich auch eine ganz schöne Kindheit. Eigentlich, wir waren nicht reich, aber wir hatten vieles. Als ich in der Schule ging, ich lebte in einer kommunistischen Zeitperiode, respektive wir waren relativ liberal während der Tito-Zeit, nicht wie die Sowjetunion-Block. Die Dörfer, die könnten ihre eigene urarte Kultur ausüben, man hat darüber nicht irgendwie störerisch gewirkt. So hatte ich ganz schön verschiedene Einflüsse gehabt, so könnte ich mich frei bewegen und so bin ich auch in Welt am Schluss in Richtung Westen gegangen. Und ich habe danach in Belgrad studiert. Zuerst in Belgrad, ich hatte Mühe gehabt, als ein Kind, der aus einem ruralen Gebiet kommt. Deswegen, meine beste Kollegin waren Araber und Schwarzafrikaner. Tito war Leader von blockfreien Staaten und er hatte sehr viele auf staatlicher Ebene Freunde in Afrika und Asien und insbesondere Schwarzafrika. Und deswegen sind viele Studierende, insbesondere Leute aus arabischem Raum, Belgrad war sehr begehrt. Und wir hatten damals so viele Leute, die echt insbesondere Studien in dieser politisch-wissenschaftlichen oder rechtlichen Ebene als nötig habe oder Ärzte und Zahnärzte. Und ich hatte Glück gehabt und meine Gruppe hat auf einmal eine Gruppe aus Schwarzafrika von mehr als 20 Leute gehabt. Und deswegen, wir waren echt offen. Wir kannten in diesem Sinne keinen Rassismus in Bezug auf Schwarze oder Araber und sind sehr viele Studierende gewesen aus ganze diese Drittweltländer und auch Griechenland.
Und aber auch untereinander, also in dieser Zeit eben so der Konflikt Serben, Kroaten, Slowenen und all diese Sachen, das war gar keine Diskussion gewesen.
Es war nicht große Diskussion und ersichtliche Auseinandersetzungen waren nicht präsent. Man wusste, dass verschiedene politische Optionen am Spiel waren, früher oder unmittelbar nach Titos Tod. Man hat nicht so schnell geglaubt, dass diese Vielvölkerstaat kaputt gehen würde, aber es war ziemlich tolerant. Es war eine interessante Atmosphäre. Also man hat echt nicht Auseinandersetzungen gehabt. Ich behaupte das. Es war eine sehr tolerante Atmosphäre, sehr interessante und gute Atmosphäre in jeglicher Hinsicht. Also das, was man später hatte mit den kriegerischen Auseinandersetzungen, ich habe nicht erlebt. Belgrad war zu meiner Zeit, das war zwischen 80 und 86 und mittelbar nach Titos Tod, eine offene Stadt, sehr offene. An meiner Fakultät waren Professoren aus Westen und aus Osten. Also viele waren entweder in Bologna oder in Amerika oder in Paris, die gleichzeitig Professurstuhl in Belgrad hatten, oder einige waren in Moskau. Aber genau wieder diese Dualität von beiden Seiten, von der kommunistischen Wertprägung und dieser ideologische Druck, einerseits etwas zu erfahren und auf anderer Seite das, was in der Europa passiert, auf diese liberale Art und Weise, das hat mir sehr geholfen. Genauso habe ich angefangen in meinem Dorf. Einerseits war diese Prägung durch Orthodoxie und gewisse Sachen, die man durch die Kirche brachte. Und andererseits, ich hatte aufgrund von den Ritualen, die meine kleine Gemeinschaft nach wie vor ausübte, bezüglich dieser paganischen Rituale, und dieser Dualismus hat mir immer geholfen, irgendwie eine kritische Distanz zu haben von den beiden Ausrichtungen, beide Wertekodexe, beide weltanschauliche Elemente und gleichzeitig einfach eine neue Dimension zu erfahren und einfach andere Erkenntnisse wie diese oder andere Philosophie über das Weltmensch und Umgebung überhaupt denkt.
Und genau das Beobachten, das Erfassen von verschiedenen Kulturen und Ideologien hat der Vica Mitrovic zu seinem heutigen Beruf geführt. Er beratet Menschen aus dem Balkan, die sich in der Schweiz versuchen zu integrieren. Ursprünglich allerdings ist er ganz einfach in die Schweiz gezogen, weil er gewusst hat, dass die Chancen auf einen Job in der Schweiz besser sind als in Jugoslawien. Was er bei seinem Wegzug alles erlebt hat, das erzählt der Vica Mitrovic in 3 Minuten. Darf man eins.
E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Dentro ai sogni miei, che luce fai quando ti guardo e non lo sai. Il vento ti parlerà di quest'uomo che vive per te. Si resterò sempre con te. Sì, ti troverò, estenderò tutte le stelle, ci riuscirò, perché sono l'uomo delle stelle. E bella sei, unica luce dentro agli occhi miei, mi guarderai come non mi hai guardato mai. Il tempo ci sfiorerà e saremo per sempre io e te. dirò vita per sempre con te.
Der Ronda auf deres Eis. Der Vica Mitrovic im Mittelpunkt von Menschen und Horizonte. Er sei ein Itch, ein Jugo. So unverblümt hat er sich, wie gesagt, selber der Karin Frey bei ihrem ersten Treffen vorgestellt. Noch vor dem Jugoslawienkrieg, genau gesagt 1986, ist er in die Schweiz gekommen. Der Krieg hat der Vica Mitrovic nur aus der Distanz mitbekommen und auch seine Verwandten sind weitgehend verschont geblieben. Und eben, in die Schweiz ist er gekommen, nicht weil er hat müssen flüchten, sondern weil er hat wollen gehen. Und anders als ein Haufen Kriegsflüchtlinge, hat er genau gewusst, in was für ein Land das er da kommt.
Ich kam hier, weil ich wusste, in Serbien habe ich keine Chance, einen Platz zu finden. Ich kam hier sehr bewusst und ich wusste sehr vieles echt über politisches System Schweiz, über Staatskunde. 6 Monate lang habe ich Schweizer konföderative Modell studiert. Ich musste das. Ich habe Ahnung gehabt, in welches Land komme.
Trotzdem ist er nicht etwa als Akademiker ins Berufsleben eingestiegen, sondern hat wieder von vorne angefangen.
Also ich hatte sofort gewusst, ich habe keine Chance, irgendetwas anderes zu machen. Kann ich Sprache nicht. Ich habe Russisch gelernt in der Schule. Heute ist es einfach anwendbar und einfach sehr nützlich. Dann habe ich 3 Jahre in 3 verschiedenen Fabriken als ganz einfacher Mitarbeiter gearbeitet. Das war für mich eine ganz gute Erfahrung. In die letzte 3. Fabrik hatte ich mit Schweizer gearbeitet. Dort habe ich angefangen, ein bisschen Schweizerdeutsch zu lernen. Und dort habe ich kapiert, wie die Schweizer Seele funktioniert. Erst einmal. Das war für mich ganz wichtig. Mhm. Ich habe erstens kapiert, wie man funktioniert, wenn man nicht so laut spricht, wenn man nicht so aufhellig ist, wenn man nicht über sich selbst oder versucht irgendwie einfach ein bisschen zurückhaltend zu sein. Ich habe kapiert, wie wichtig ist, Pünktlichkeit auszuüben. Man hat wirklich sich derartig aufgeregt, wenn man nicht so immer pünktlich am Arbeitsplatz erscheint. Ich hatte immer meine Arbeit korrekt gemacht, aber irgendwie bei der Einpacken hat immer etwas so nicht ganz fertig gemacht. Eines Tages kam die Vorarbeiterin zu mir und sagte, ja, es ist alles in Ordnung, die Sache ist gut, es fehlt nur noch, diese letzte noch einmal irgendwie so schön zu machen. Sie sagte derartig nett zu mir und so plastisch, dass ich damals kapierte, natürlich, warum nicht? Es gab nur noch eine Bewegung von meiner Hand und das ist eine perfekte Vollendung. Und das habe ich irgendwie erst einmal auch verstanden, warum so sauber und so alles perfekt hier ist. Wenn man in Belgrad geht und sieht man ein neues Gebäude, ist alles schön und so gemacht und rundum sind die grünen Pflanzen noch nicht fertig gemacht. Man hat das irgendwie weggelassen. Also, und das habe ich hier kapiert, wie wichtig ist, Arbeit bis am Schluss zu beenden. Übrigens, als ich hier das erste Mal eingetroffen bin, bin ich via Konstanz und die erste große Stadt war Wiel, also ein Kanton St. Gallen. Und das, was mich beeindruckt hat, war effektiv die Sauberkeit. Und danach, weil ich mit dem Zug reiste, die Pünktlichkeit der Züge. Das war etwas, was ich unglaublich interessant fand. Noch heute erinnere ich mich an diese 2 Dinge.
Nach seinen 3 Jahren in der Fabrik hat er einen Job bei der Gewerkschaft Bau und Holz, wie sie seinerzeit geheissen hat, bekommen. Man hat jemanden gesucht, der Brücken bauen kann. Im übertragenen Sinn natürlich jemanden, also, der vermitteln und übersetzen kann, vom Serbischen auf Deutsch und umgekehrt. Er hat viel gelernt in den 15 Jahren, in denen er gearbeitet hat. Etwa den Umgang mit Menschen oder wie man Prioritäten setzt, wie man sich auf einer Baustelle bewegt, mit Arbeitgebern oder auch mit den Medien redet. Aha, denke ich, und frage ihn, ob er sich denn eigentlich extra so plakativ vorgestellt hat, wo ihm das erste Mal begegnet bin, sozusagen eben medienwirksam, weil er ja nämlich gesagt hat, hallo, mein Name ist Vica Mitrovic, ich bin ein Jugo.
Ich will einfach alle diese positiven Konnotationen, die unter diesem Begriff einfach doch stehen können, noch einmal an Tageslicht brauchen. Schauen Sie mal, ich bin einer, der gekommen ist, vor mehr als 22 oder 23 Jahren habe ich nie gestempelt, nie Klageanlass gegeben, habe ich nie Betreibungen gehabt, immer gearbeitet und sage, ich bin ein Jugo. Warum soll man nicht sagen, ja, schau mal, diese Jugos können auch etwas Gutes tun. Und trotzdem bin ich bewusst, dass, wenn man Jugo sagt und wenn man diesen Begriff benutzt, typisch Jugo, man hat immer im Hintergedanken, aha, Jugo-Syndrom, das sind Rückenleiden. Die fahren so schnell Autos, Racer, die sind so schnell aggressiv, die sind so laut, die können nicht leise reden und so weiter. Und das stimmt alles. Und wenn ich einfach gleichzeitig vor meinen Augen beide habe, dann sehe ich. Also man muss immer so funktionieren, positive und negative Teile. Und dann, wenn die Vergleich macht, dann sieht man in dieser ausgleichenden Lösung das, was Effektives dahinter steht.
Sofort geraten wir in ein Gespräch darüber, was der typische Jugo ist und warum. Darüber, dass der Kommunismus dazu geführt hat, dass man sich nicht engagiert für einen Staat. Darüber auch, dass je nachdem, wo jemand herkommt, noch ganz traditionelle Muster rum sind. Muster, wo man über alles stellt.
Es gibt neben Gesetze, die man hier im westlichen Sinne kennt, römisches Recht und Christentum als Grundlage und positive Gesetze, die mit der Zeit kreiert wurden. Es gibt noch etwas dazu, was man als unkodifiziertes Rechtssystem nennt oder bei der Albanertum und also bei der Albaner im ganzen Balkanraum und Montenegriner als Kanun nennt. Kanun also bedeutet einfach unkodifiziertes Rechtssystem, geht über Lieferung von Väter zu Söhne, sind gewisse Sprüche, die sehr alt sind, vor dem Christentum entstanden sind, die natürlich mit Christentum oder Islam oder andere Religionen nicht zu tun haben. Zum Beispiel, die Buße ist Buße, das Blut ist Blut, Buße und Blut kann man nicht vermischen. Das bedeutet, wenn Blut einmal gegossen ist, man muss aufgrund von Kanon in Gefängnis gehen und die zeitliche Strafe absitzen, weil man eine Tat begangen ist, ist jemand umgebracht, aber das bedeutet noch nicht, dass auf anderer Seite Blut gereinigt ist, respektive man muss die andere von der anderen Sippenteil töten, um die Ausgleich zu verschaffen. Und das ist sehr hart, wenn man das hört. Man hat das als Einfluss und nach wie vor existiert das. Oder nehmen wir Ehrekodex, wo die Rolle von Mann und Frau total anders definiert ist. Also es steht in Kanon, die Ehre eines Mannes. Es ist zuerst ganz klar gesagt, Frau hat dort nichts zu suchen, ist dann beraubt, wenn man zu einem sagt, vor der versammelten Männer, dass er lüge. Oder wenn man seine Frau schändet und irgendwie etwas sagt. Oder wenn man auf jemanden spuckt. Es gab Fälle oder Vorfälle oder konkrete Tatsache, dass die Tötungsdelikte passierte, weil die Leute sich angespuckt haben, was eigentlich aus unserer westlichen Sinne total eine harmlose Sache, gemäß Ehrenkodex eine Sache, die zu Tötungsdelikt führte. Wenn man einfach in Klare ist, dass solche Kodexe nach wie vor teilweise oder ganz oder pervertiert existieren und die Menschen nach wie vor Gebrauch machen von solchen Sachen, dann es ist auch anzunehmen, warum gewisse Probleme da existieren und unsere westlichen Werte sofort oder sehr schnell zu akzeptieren. Ich sage immer, das, was die Italiener in zweiter Generation für die Akzeptanz der schweizerischen Werte gemacht haben und so sie sich angepasst haben, bei den Jugos, unter Einführung und Schlusszeichen, braucht man dritte und vierte Generation. Genau wegen diesem unkodifizierten Rechtssystem.
Natürlich hätten nicht alle Gemeinschaften so einen Kanon gehabt. Bei Ihnen, den Flachen zum Beispiel, hätte es das nicht gegeben. Aber, sagt er, es sei auch so schwierig, sich zu integrieren. Gerade Leute aus der ersten Generation sind auch nach 20 Jahren Schweiz häufig nur halbherzig da, weil man eben seinerzeit wegen dem Krieg auch nur unfreiwillig ausgewandert ist.
Man denkt so oder so, ich würde einmal weggehen, obwohl seit 30 Jahren ist man da und geht man nicht weg. Versucht man, in einen Zwischenzustand zu leben. Also das heißt, bin ich weder hier noch dort. Man ist immer mit dem Gedanke, ich würde eines Tages gehen, und trotzdem geht man nicht, weil unten sind alle Versorgungssysteme kaputt. Sei es soziale Versicherungen, sei es Gesundheitsschutz, sei es, dass während der Kriege effektiv Leben in Gefahr war. Also das heißt, die Jugos sind da, die sehen Nütze und gewisse Vorteile dieses Systems, aber die haben noch nicht ganz entschieden, ich bleibe hier, wir bleiben hier. Und in der Zwischenzeit sind Kinder und Enkelkinder hier, und trotzdem hat man das System nicht ganz zu sich selbst genommen, um verantwortlich zu denken, okay, wenn diese soziale Einrichtung als solche in der Schweiz derartig gut funktioniert, das sollte auch für mein Enkelkind so funktionieren in 30 oder 40 Jahren. Aber diese guten Gedanken sind noch nicht oben im Kopf bei einigen Leuten.
Man sitzt also eigentlich auf den Koffern, integriert sich nicht und lebt im alten System. Die Kinder aber, die lernen mit der Welt von hier umzugehen, und die Eltern mögen nicht mithaben, sprachlich zum Beispiel. Und gerade das, was im Balkan so wichtig ist, nämlich dass das Familienoberhaupt, der Älteste, fürs Rechte schaut, das geht dann nicht mehr. Weil sich die Alten im System Schweiz nämlich nicht kompetent bewegen, hingen sie plötzlich von den Jungen ab, beim Übersetzen der Sprache zum Beispiel. Es gibt also eine Art Rollentausch. Die Alten verlieren ihre Autorität und haben die Jungen entsprechend nicht mehr so unter Kontrolle, wie sie es eben im alten System gehabt hätten.
Und dieses Sitzen auf Koffer muss man irgendwie versuchen, auf einmal irgendwie zu beenden. Und das zu beenden ist aber nicht einfach.
Es brauche Geduld, sagt der Vica Mitrovic, und bricht aber für seine Jugos, wie er selber sagt, eine Lanze. Die Menschen aus dem Balkan haben zwischenmenschlich auch sehr schöne Seiten.
Also man ist beziehungsorientiert, sehr freundlich. Es ist wichtig, wenn jemand ein Problem hat, dann die ganze Familie oder Verwandte springen ein und versuchen behilflich zu sein, auch geldmäßig. Man ausleiht Gelder, ohne einen Darlehenvertrag zu machen. Man versucht einfach gewisse Verständnis zu haben, wenn jemand im eigenen Leben Sachen macht, die nicht in Ordnung sind. Man schaut für die Kinder auch, wenn sie über 30 sind und nicht in Arbeitsprozess sind. Man versucht, diese Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft irgendwie auszuüben, bis nichts mehr geht.
Alles tun, bis nichts mehr geht, oder wie man bei uns würde sagen, man gibt sein letztes Hemmli. Wie der Vica Mitrovic den Entscheid gefällt hat, in der Schweiz wollen sie und bleiben, und was er seinen Landsleuten für ganz konkrete Tipps mitgibt, das verratet er uns im vierten und letzten Teil von «Menschen und Horizonte», gerade als nächstes.
I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Sie hören DRS 1. Der Serb Vica Mitrovic, unser Gast im heutigen «Menschen und Horizonte», ist also vor über 20 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen in unser Land gekommen und beratet heute mit seinem Ein-Mann-Unternehmen Menschen aus dem Balkan bei den verschiedenen Problemen, die sie in der Schweiz haben. In seinem Büro am St. Galler Rosenberg vermittelt er zum Beispiel, wenn Eltern mit ihren Kindern Probleme haben in der Schule oder wenn es rechtliche Schwierigkeiten gibt, vielleicht mit einer IV-Rente oder wenn es darum geht, zwischen Ämtern und Migranten zu übersetzen. Er gibt auch ganz konkrete Tipps, wenn jemand möchte wissen, wie man sich erfolgreich einbürgert. In seinen Beratungen, sagt Vica Mitrovic, ist es ihm wichtig, dass er gerade raus ist, dass er sagt, was Fakt ist und mit den Leuten gerade von du zu du redet.
Also ich sage sofort, wenn du jetzt ein Einbürgerungsgesuch eingereicht hast, dann sage ich jetzt, Termin für Gespräch ist schon bekannt, einen Monat im Voraus. Ab jetzt, jede Abend 5 Minuten schweizerische Tagesschau anschauen, ganz konkret. Blick lesen, jede Wochenende, wenn das nicht geht, jeden Tag, und lokale Zeitungen. Die nächste Schritt, mit Nachbarn reden, was wird in Umgebung passieren. Das ist genau, was man von diesen Leuten verlangt. Aber irgendwie, weil die auf Endresultat fokussiert sind, verstehen sie nicht, was die machen müssen. Also meine Tipps sind ganz einfache Tipps, was eigentlich auch in Vorlage irgendwie indirekt steht. Aber ich sage, wenn du das nicht machst, sehr direkt und sehr hart und einfach Hinweis machen, sehr wahrscheinlich musst du mit deiner Ablehnung rechnen, wenn du gewisse Fakten nicht weißt.
Ich würde gerne noch ein bisschen zu Ihnen als Person. Jetzt reden wir ja immer über wie die anderen. Sie sind in die Schweiz gekommen, Sie haben bei der UNIA angefangen zu arbeiten. Wenn Sie jetzt zurückdenken, wie das war, wo Sie sich müssen integrieren, die Sprache nicht können in einem Land, was hat das bedeutet?
Also ich habe sofort verstanden, wenn ich Sprache nicht kann, dass ich keine Chance hatte. Ich hatte innerlich irgendwie gespürt, ich kann etwas anderes machen, als nur irgendwie bei Flava in Packerei arbeiten. Und dann, es war für mich wichtig, Sprache und danach versuchen. Ich behaupte immer, ich bin Mensch der ersten Generation. Und wir von der ersten Generation, wir leben immer mit dieser Koffer, die wir bereits erwähnt haben, und eben keine Bereitschaft, an sich selbst etwas zu machen. Ich habe in der Zwischenzeit, seitdem mein Sohn geboren ist, dieses Kapitel abgeschlossen. In diesem Sinne, dass ich natürlich mein Haus, dort wo ich geboren bin, gebaut habe, aber ich gehe dort nur ferienmäßig, nur 3 Wochen pro Jahr. Und alle restlichen Zeiten verbringe ich hier. Aber diese Bindung mit erster Heimat ist sehr stark. Das kann Mensch in erster Generation nicht einfach wegschmeißen von sich selbst. Deswegen sind Jungs, also Mädchen oder Pubs von zweiter Generation unheimlich wichtig. Ich schaue meinen Sohn, konkret er ist 14, er ist zweite Sek, er geht gern nach Serbien, er sagt auch, dass er zweite Pass hat, aber er denkt und spricht in Deutsch und er fühlt sich hier wohl. Also er wird nie zurückgehen. Ich habe absichtlich, irgendwie als er 7 Jahre alt war, effektiv innerlich entschieden, hier, nicht unten. Und das habe ich getan, weil ich sah, wie er gut innerhalb von einer privaten Tagesortstruktur versorgt wurde, wie er die Sprache lernte, wie er damals, als er in der ersten Klasse ging, echt ohne Mühe aufgenommen wurde. Und gleichzeitig, da ich als Dolmetscher und Uni-Angestellte arbeitete, hatte ich viele Fälle gehabt, wo die Mütter und Väter echt mit Kindern Probleme hatten, weil die deutsche Sprache nicht beherrschten. Und das war zentrale Angelegenheit für mich und ich habe entschieden, aber trotzdem ab und zu leidenschaftlich diese Bindung, mein Geburtsort, dieses Haus, die dort halb leer oder leer steht, ist nach wie vor in meiner Erinnerung. Und das ist nicht einfach.
Was ist das, was Sie vermissen drinnen?
Hier ist zu stressig. Dort läuft die Zeit langsamer. Sonnenuntergang in meinem Dorf, wo man gemütlich sitzt und türkische Kaffee trinkt und einfach mit Nachbarn spricht über all mögliche Dinge, ohne Zwang, dass man denkt, aha, jetzt ist schon 22 Uhr, ich muss mich schon in Richtung Bett vorbereiten, weil morgen fängt ein strenger Tag. Also wenn ich dort gehe, ich lese keine Zeitungen, interessiert mich nicht, was passiert in meiner zweiten Heimat Schweiz, in die ganze Welt, schalte mich total aus und einfach ist irgendwie so rein mystisch, wie das Zeit einfach stehen geblieben ist.
Würde aber auch nicht gehen, wenn Sie dort würden leben, oder?
Stimmt. Also man musste einfach diese Langeweile oder nichts tun irgendwie finanzieren können. Und deswegen ist nicht realisierbar. Deswegen habe ich klar gesagt, wenn ich diese 3 Wochen irgendwie während der Ferienzeit genießen möchte, dann muss ich die restliche Zeitperiode in der Schweiz hart arbeiten.
Der Entscheid, dann zu sagen, gut, jetzt ist es da. Ich lebe in der Schweiz, ich versorge meine Koffer in den Schrank, ich bin jetzt da. Was hat das bei Ihnen in Ihrem Leben verändert?
Ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich habe danach echt angeschaut, bin ich richtig am Platz bei der Gewerkschaft oder was mache ich weiter? Dann habe ich mich dann verselbstständigt und habe eine kleine eigene Dolmetscherfirma, wo ich diese kulturelle Vermittlungen und Brückebauerrolle echt auf diese Art und Weise, wie ein typischer Schweizer, der immer am Arbeit denkt, ausübt. Einfach hart, ich muss verantwortlich sein, präzise und versuche, mein tägliches Brot echt mit meinen 10 Fingern irgendwie zu verdienen. Und das geht. Unheimlich, ich hatte Buchhaltung als ein kaufmännischer, wichtiger Teil vom Beruf fast gehasst, seitdem ich selbstständig bin und das sind 5 Jahre. Ich liebe meine eigene Buchhaltung zu machen. Ich sehe diese Präzision. Wie kann man über mich selbst urteilen, bin ich solvent oder nicht, wie meine Entwicklung ist. Es ist unheimlich, wenn man eigene Verantwortung in eigene Hand übernimmt.
Befriedigung.
Richtig, ja. Ja.
Und was für traditionelle Werte geben Sie Ihrem Sohn mit?
Ich versuche ihm klar zu sagen, diese Welt ist eine Leistungsgesellschaft hier. Bist du hier geboren und lebst du hier und du denkst in Deutsch und in Englisch und du musst einfach dies akzeptieren. Wenn du willst etwas mit dir machen, dann musst du Werte dieser Gesellschaft akzeptieren und einfach klar hier deine Persönlichkeit versuchen zu entwickeln. Gleichzeitig sage ich aber sehr oft, aber du bist ein Jugo. Du hast eine Jugoselle. Die Jugos haben gewisse Wärme, die man anders definiert. Das bedeutet noch nicht, dass die Schweizer das nicht haben und Schweizerinnen. Aber wir machen das etwas anderes. Und weil rein anthropologisch, er kommt aus diesem Raum, ich versuche immer ihm zu sagen, denkst immer so, diese fürsorgische Dimension darf man nie irgendwie vergessen oder verlieren. Und deswegen sage ich zu meinem Sohn, vielleicht wirst du eines Tages ein Koch sein oder ein Manager. Du darfst diese seelische Konstellation nicht vergessen.
Gibt es Momente, wo Sie daran denken, dass Sie vielleicht einen Teil von Ihren Wurzeln hätten müssen weitergeben?
Ja, das ist ein Prozess. Wenn man sich damit abfindet, dann hat man leichter. Dann dieser Zustand dazwischen ist erträglicher. Und entweder macht man so oder wird man seelisch irgendwie verspalten sein. Immer kommen wir retour auf diese Koffer, die man noch immer halb offen bereit haltet und nichts mehr weiß, bin ich hier oder unten. Und ich habe entschieden, Ich werde bis zum Schluss meines Lebens in St. Gallen bleiben. St. Gallen ist eine sehr schöne Stadt, eine Stadt, ich sage immer, die eine Seele hat. Seele in diesem Sinne rein mystisch, ist nicht so groß, ist nicht so klein. Ich kenne sehr viele Leute hier, viele aus meiner Community und viele Schweizer ebenfalls und Schweizerinnen. Ich habe echte Kontakte, kommuniziere, rede, ich treffe Leute auf die Straße, ich befasse mich ein bisschen mit Politik und das tut meiner Seele gut.
Und für Sie so im Alter gleich wieder mal zurück?
Ich glaube, ich bleibe hier bis mein Schluss in dieser St. Gallen. Ich habe entschieden. Das, was als Wunsch, wenn man so weitergeht und kommen wir am Anfang an diese Rituale bei der Sterben, sehr wahrscheinlich würde ich gern dort begraben sein. Trotzdem. Warum, kann ich nicht erklären.
Der Vija Mitrovic, Jugo mit Schweizer Pass, wie er von sich selber sagt. Er war zu Gast in einem «Menschen und Horizonte» von der Karin Frey. Der Vija Mitrovic hat zur ganzen Integrationsthematik übrigens auch ein Buch geschrieben. Es gibt es auf Deutsch und auf Serbisch und es heisst «Rusalka».
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.